Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Klimahaus-Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute widmen wir uns einem Thema, das natürlich auch alle bewegt. Und es ist etwas, was hier in meinem Klimahaus noch fehlt. Denn ob wir im Keller waren, ob wir Wände gebaut haben, ob wir gedämmt haben, ob wir verputzt haben, ob wir eingerichtet haben, so richtig auf dem Dach und in der Sonne waren wir noch nicht. Also ihr hört, wo es hingehen soll. Es geht um die Solarenergie. Wir alle wissen natürlich, wir stecken in Deutschland in dem Zeitalter, wo wir das fossile Nukleare hinter uns lassen. Wir wollen Strom aus erneuerbaren Energien. Der ganze Strom aus der Sonne spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Und bis 2030 will die Bundesregierung auch doppelt so viel Gigawatt PV-Leistung aus diesen Photovoltaik-Leistungen quasi auch haben. Also bis 2030 eine Verdopplung dieser Leistung erreichen. Und ja, gelingen kann das alles irgendwie auch nur, wenn ja, die Speicher günstiger werden, vielleicht die Handwerker digital planbarer und besser erreichbarer werden, die Kommunen Solarflächen aktiv ausweisen. Ich glaube, das sind ganz tolle Maßnahmen. Und um Licht ins Dunkel zu bringen und über diese Herausforderungen und die Entwicklung und Zukunft der Solarenergie in Deutschland zu sprechen, haben wir heute natürlich auch wieder einen Experten im Klimahaus zu Gast. Jörg Sutter ist von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie, der DGS. Und als Experte für Photovoltaikanlagen wird er uns erklären, was das Solarspitzengesetz genau bedeutet, warum da die darin gefassten Abregelungen auch nötig sind und wie wir vor allen Dingen diese Sonnenenergie, die besonders auch in diesem Frühjahr, wir sind mitten im Frühjahr 2025, ganz toll zur Verfügung steht, für unser Haus, für unsere Wohnungen, für unsere Mehrfamilienhäuser und überall im Energiesystem besser nutzen können. Und damit geht's los. Hier ist der Klimahaus-Podcast. So, herzlich willkommen, Jörg. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Sogar live hier im Studio wieder bei uns. Das freut mich. Wenn du jetzt die Solarenergie, das ganze Thema in drei Worten beschreiben müsstest, ich habe ja schon ein paar Stichworte gerade benutzt, Sonne, Wärme, Himmel. Wenn du das beschreiben müsstest, welche wären das aus deiner Sicht?
Ich fange auch mit Sonne an und mit Energie und mit Strom. Ich komme aus der Photovoltaik. Es gibt ja so mehrere Solararten oder Arten, Solarenergie zu nutzen. Und die Stromerzeugung ist eine davon und ich beschäftige mich eigentlich mein Berufsleben über nur mit der Stromerzeugung aus Sonnenenergie. Deshalb die drei Stichworte.
Und du bist der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. Ich wollte immer Solarenergie sagen, aber die heißt Sonnenenergie. Wie bist du dazu gekommen?
Das ist eigentlich schon ziemlich lange her. Ich habe mich während der Schulzeit schon für Solarenergie so ein bisschen interessiert, im Physikunterricht. Und dann hat man in der Oberstufe mal so ein bisschen mit Solarzellen rumexperimentiert. Wir hatten einen sehr aufgeschlossenen Physiklehrer, der das unterstützt hat, das ganze Thema. Und dann bin ich damals schon so ein bisschen in dieses Thema reingerutscht, bin an einen kleinen Verein geraten, der zu dem Thema ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, bin dann bei dem dazugegangen und ein paar Jahre später dann zur DGS gekommen, die als großer Verband inzwischen deutschlandweit eben das Thema Solarenergie promotet. Mhm. Und wie es bei so Verbänden eben ist, wenn man sich ein bisschen engagiert und ein bisschen was macht, dann wird man relativ schnell hier weitergereicht und dann macht man einen Ausschuss, dann macht man eine Sektion, dann landet man irgendwann mal im Präsidium oder in anderen Funktionen und bildet sich dann nur weiter, macht eigene Veranstaltungen und so weiter. Und so kam ich dann jetzt einfach auch zu dem Thema, bin die ganze Zeit dabei geblieben bei der Photovoltaik, mache jetzt Schulungen, mache Webinare, beantworte Spezialfragen von Vereinsmitgliedern bei uns zum Beispiel. Also das gesamte Spektrum macht auch total Spaß.
Super, und auch ein schönes Beispiel für diejenigen vielleicht aus Bildungseinrichtungen, die zuhören. Wenn das schon im Physikunterricht quasi gesät worden ist, der Samen für deine Leidenschaft, die bis heute anhält, ist das ja wunderbar. Hat der Lehrer ja alles richtig gemacht. Also wenn er dich hört, ne?
Genau, sehe ich auch so.
Kann er da sehr, sehr stolz drauf sein. Wenn wir über das ganze Thema sprechen, Solarausbau, dann ist ein Stichwort damit untrennbar verbunden, nämlich das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz. Ich glaube, so um die Nuller, 2000er, ist es quasi zu uns gekommen und verfolgt uns seitdem, seit 25 Jahren. Welche Bedeutung hatte dieses Gesetz jetzt von deinem Standpunkt aus, also besonders eben für das Thema Solarenergie in Deutschland?
Also wenn wir mal 25 Jahre zurückgehen, in die Zeit kurz vor dem EEG, dann gab es in Deutschland ein paar Wasserkraftwerke, ein paar Spinner, die aus verschiedenen anderen Dingen Strom erzeugen wollten. Und es gab ein Stromeinspeisegesetz, das mehr schlecht als recht funktioniert hat. Und dann gab es ein paar Politiker, die gesehen haben, dass so die erste Solarmodule entwickelt worden sind, die erste Anlagen, wo man wirklich mal Module auf ein Gebäude draufgelegt hat und damit Strom gemacht hat fürs Haus. Und diese Politiker, die haben sich dann entschieden, haben gesagt, wir brauchen dafür eine gesetzliche Grundlage. Das wird der Knaller, das kann uns die Energieprobleme für die Zukunft lösen. Und deshalb müssen wir in diese Richtung was tun. Und das alte Stromeinspeisegesetz haben die über Bord geworfen. Die haben gesagt, wir fangen gar nicht an, da was zu novellieren, das wird zu kompliziert, das klappt nicht. Wir fangen was ganz Neues an. Wir machen ein ganz neues Gesetz, was einfach den Investoren eine Sicherheit bietet, was die Technik voranbringt und was auch die Kosten von dieser Technik runterbringt. Das war von Anfang an das Ziel, diese Technik, dieses Stromerzeugen aus erneuerbarer Energie, nicht nur Solar, sondern auch Wasserkraft, Windkraft und so weiter, diese Techniken günstiger zu machen, indem man sie in die Masse bringt. Das war die Idee. Mhm. Und mit der Idee haben die ein Gesetz formuliert, wie man das fördern kann, wie man eine Vergütung bezahlt für die eingespeiste Kilowattstunde. Und damit ging das ganze Thema dann so richtig los. Mhm. Und von der Bedeutung her für heute, wir können es nicht unterschätzen. Wenn wir das EEG nicht gehabt hätten, dann wären wir bei weitem nicht bei den Quoten, die wir heute haben in dem Bereich. Wir haben in Deutschland heute 60% erneuerbaren Strom. Wir sind noch nicht bei 100, aber wir sind auf einer ganz schnellen Autobahn auf dem Weg in Richtung 70%, 80%, 90%, 100%. Und ohne das EEG wäre das schlichtweg nicht gegangen. Mhm. Das EEG hat auch abgestrahlt ins Ausland. Wenn wir das EEG in Deutschland nicht erfunden hätten, dann hätten so 60 andere Nationen weltweit dieses Konzept auch nicht übernommen. Das gibt es in ganz vielen Ländern, nicht so in dieser Vergütungsform wie bei uns, sondern manchmal ein bisschen anders organisiert. Aber die Grundidee des EEGs haben ganz viele Länder übernommen. Und wenn wir schauen jetzt über Deutschland raus und gucken, was sich in der Welt so tut, was für riesige PV-Anlagen in Saudi-Arabien aufgebaut werden, im Nahen Osten, egal wo auf der Welt, dann wird diese ganze Entwicklung ohne unser EEG so wahrscheinlich nicht gekommen. Dann wird man heute wahrscheinlich immer noch zwischen Atommeiler und Kohlekraftwerk zwischendrin sitzen und uns ärgern, weil wir halt Umweltprobleme haben. Ne? Und damit haben wir einfach eine super Lösung. Dieses Gesetz hat das ganze Ding überhaupt erst vorangebracht.
Das ist ja super spannend. Also es ist für mich so ein Überraschungsmomentum, weil darüber habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht. Also dass wir da wirklich so eine Vorreiter, dass Deutschland eine Vorreiterrolle in diesem ganzen Thema erneuerbare Energien so gespielt hat, dass es sich quasi so auch flächendeckend verbreitet hat. Ne? Also war das auch, das ist auch so der größte Überraschungseffekt für dich gewesen, jetzt 25 Jahre zurückblickend? Oder gab es noch andere Momente, wo du einfach gesagt hast, wow, also was haben wir da auf den Weg gebracht?
Also so Momente gab es in den 25 Jahren schon einiges. Ich habe den Anfang vom EEG mitverfolgt, damals auch Anlagen geplant, so ein paar kleinere. Heute lächelt man über diese kleinen Anlagen, die man damals gebaut hat. Damals waren es zum Teil die größten Anlagen in einem Bundesland, die damals errichtet wurden. Also da hat sich einfach auch der Maßstab geändert, muss man sagen.
Was war damals eine große Anlage?
Ja, wir hatten auf einer Schule in Pforzheim eine Anlage mit 40 kW gebaut. Und okay. Das war damals die größte Anlage auf einer Schule in Deutschland. Mhm. Und 40 kW sind heute für einen Gewerbebetrieb, wenn der eine kleinere Halle hat, dann passen da 40 kW drauf oder 50, dann baut er das und hat die fertig. Und also jede kleine Anlage in einem Gewerbegebiet ist jetzt größer wie diese 40 kW Schulanlage. Mhm. Also so hat sich der Maßstab einfach geändert über die Jahre. Mhm. Und wir waren natürlich in Deutschland durch das EEG und durch diesen Boom der ersten Jahre auch lange Zeit Weltmarktführer. Das muss man auch sehen. Das kann man auch mit einem weinenden Auge sehen, weil die Weltmarktführerschaft ist weg. Wir haben große Konzerne gehabt, die Solar gemacht haben. Die sind alle baden gegangen über die Jahre. Aber es gab mal eine Zeit, da gab es in Bayern insgesamt mehr installierte Photovoltaikleistung wie in den USA und Japan zusammen.
Oha.
Und dann hat man leider die Geschichte politisch auch wieder zurückgedreht. Man hat die Bremse reingehauen, die Förderung zurückgefahren und dann war die Weltmarktführerschaft halt ganz schnell leider auch wieder weg. Aber wir waren da mal an einem ganz tollen Punkt, wo es richtig, ja, wo wir Weltspitze waren, ganz einfach.
Jetzt wird es woanders produziert, aber ich glaube, wir haben ja ein kleines Vorgespräch schon gehabt, wir haben Chancen einfach im Bereich, wie wir mit der Speicherung umgehen, wie wir mit der Schnelligkeit der Installation und so weiter da. Aber da kommen wir gleich dazu. Ich möchte noch so ein bisschen bleiben beim ganzen Kontext. Wir waren jetzt beim EEG seit 25 Jahren und jetzt ganz aktuell, seit diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, gilt das, ich habe gelesen, es heißt Solar- oder Stromspitzengesetz. Was genau bedeutet das jetzt in Bezug jetzt auf diejenigen, die auf ihrem Haus oder irgendwo sonst eine Anlage besitzen? Also diejenigen, die müssen jetzt irgendwie mit diesem Gesetz umgehen und das wieder handeln. Was heißt das?
Ja, der große Vorteil, den man vielleicht vorne anstellen muss, ist, dass dieses Solarspitzengesetz einige Randbedingungen gibt für den Einsatz einer neuen PV-Anlage. Die Bestandsanlagen sind da alle erstmal nicht betroffen, kommen später vielleicht irgendwann. Aber es geht erstmal nur an die Neuanlagen.
Ach, die
also
neuen.
Quasi
okay.
An jeden, der sich jetzt für eine neue Investition, für eine neue PV-Anlage interessiert, der sollte sich mal kurz mit dem Gesetz beschäftigen. Der soll sich aber bitte dadurch jetzt nicht irgendwie negativ beeinflussen lassen, dass das im Moment in der Presse so negativ dargestellt wird mit Abregelungen und wir brauchen einen Smart Meter und eine Steuerbox und lauter so komplizierte Sachen. Derjenige, der sich eine PV-Anlage zulegen möchte, der sollte vielleicht kurz ins Gesetz reinschauen und kurz gucken, was da drin steht, damit er das mal kurz verstanden hat. Er muss sich aber um die ganze technische Detailumsetzung ja gar nicht kümmern. Das ist mal die erste positive Nachricht.
Dann hilf uns, es zu verstehen.
Genau.
Also, lass uns es verstehen, was das bedeutet. Also warum muss es so eine Abregelung geben? Was ist sozusagen der Nutzen? Weil man macht das jetzt nicht, um die Leute zu ärgern.
Genau. Also der Hintergrund von dem Solarspitzengesetz war schlichtweg eine Sorge der Energiewirtschaft. Dass wir jetzt einfach, dadurch, dass wir die letzten Jahre so viel PV zugebaut haben in Deutschland, dass wir irgendwann mit unserem Stromsystem ein Problem kriegen. Und da war die Energiewirtschaft massiv Druck macht an die Politik, auch an die alte Bundesregierung noch, unbedingt noch ganz schnell dieses Gesetz zu verabschieden, bevor es zu Regierungswechsel kommt und dann eben viertel, halbes Jahr gar nichts mehr geht, weil die sich ja erst wieder finden müssen. Deshalb musste das eben noch ganz schnell gehen. Gab es Mordsdruck aus der Energiewirtschaft. Die haben einfach gesagt, so schön das ist mit dem Zubau Photovoltaik, aber wenn wir zu viel Solarstrom im Netz haben, dann kriegen wir als Netzbetreiber Probleme. Das Stromnetz in Deutschland, das muss immer ausbalanciert sein. Ich muss immer so viel Strom erzeugen, wie ich auch irgendwo verbrauche. Ich habe noch keine großen Speicher, außer so ein paar Pumpspeicherkraftwerke. Aber so große Speichermöglichkeiten habe ich nicht. Damit ist das System so ein bisschen angreifbar. Und jetzt haben wir immer mehr PV installiert und jetzt haben wir eben solche Tage, wie jetzt an Ostermontag zum Beispiel oder Pfingstmontag.
War ja in den Medien bekommen wir einen Blackout. Ne?
Genau, da ist die große
Angst.
Danach ist
es in Spanien passiert.
Genau, da ist die große Angst, kriegen wir jetzt einen Blackout. Am Ostermontag war schlechtes Wetter in Deutschland, da war dann einen Tag vorher schon klar mit dem Wetterbericht, da haben wir gar kein Problem.
Da waren die Energiebetreiber beruhigt.
Da waren die beruhigt, genau. Die gucken jetzt wieder mit einem weinenden Auge auf den Pfingstmontag und hoffen, dass es da vielleicht auch nicht ganz sonnig ist. Weil einfach die Netze so ein bisschen an der Kapazitätsgrenze sind. So ein Ostermontag oder Pfingstmontag ist halt ein Tag, wo die Industrie runtergefahren ist. Die machen halt verlängertes Wochenende. Ich habe ganz wenig Stromverbrauch. Und wenn jetzt bundesweit schönes Wetter ist und die ganzen PV-Anlagen einspeisen ins Stromnetz, dann haben wir einfach zu viel. Das klingt nach einem Luxusproblem, aber
die Chancen
für
sind
die
dieses
Regelung,
sehr gut, dass es Pfingsten schön wird.
Ja,
ich hoffe, es kann geregelt werden. Oder meinst du, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es zu Ausfällen kommt?
Also die,
zu Stromausfällen?
Die Netzbetreiber haben hier Warnungen losgelassen, auch die letzten Jahre schon, und gesagt, Leute, wir müssen da aufpassen, wir müssen was tun. Die Netzbetreiber müssen in den letzten Jahren auch immer mehr ihre Netze regeln. Die müssen mehr arbeiten, damit die Netze stabil funktionieren. Aber das machen sie auch. Also die arbeiten mehr, die regeln mehr. Und unsere, die Konsequenz im Moment in der Praxis ist ganz einfach die, wir haben ein stabiles Stromnetz in Deutschland. Wir haben mal viel Solarstrom, mal extrem viel Windstrom, mal auch beides gar nicht. Nur eine Dunkelflaute gab es jetzt im Januar ja auch mal zwei Wochen, wo fast gar nichts da war. Und siehe da, das Ganze funktioniert. Wir hatten keine Stromausfälle, wir hatten keine Blackouts. Also ich verstehe, dass man da jetzt quasi was machen muss. Die Warnungen sind durchaus ernst zu nehmen. Aber wir haben kein Praxisproblem. Wir haben jetzt nicht irgendwie, müssen nicht schlagartig was machen.
Okay. Das aber es die war Idee. Dieses Thema, wir müssen mehr Verantwortung. Also jeder, der selbst quasi durch Solarenergie Strom einspeist ins Netz, muss jetzt Verantwortung übernehmen. Durch diese Regelung und durch wahrscheinlich auch Geräte und Technologien. Du hast es gerade angesprochen, Steuerboxen, Smart Meter. Also irgendwas muss das ja im Hintergrund technisch steuern. Das ist die zweite Seite. Das muss jetzt quasi auch geregelt werden. Und diese Verantwortung sollte jetzt auch übernommen werden, muss übernommen werden.
Muss übernommen werden. Und das war bisher bei den normalen Kraftwerken, bei den konventionellen halt so, die sind halt hoch und runter geregelt worden, je nachdem, wie man erwartet hat, dass der Strombedarf ist. Bei der PV war es bisher so, wir haben die zugebaut und wenn es sonnig war, hat die halt eingespeist. War gar nicht geregelt im Großen und Ganzen. Und jetzt hat man eben gesetzlich gesagt, wir müssen das Thema langfristig in den Griff kriegen. Wir fangen jetzt bei den Neuanlagen an. Eine Neuanlage kriegt jetzt entweder eine kleine Abregelung, eine prozentuale Abregelung am Einspeisepunkt. Ich darf also einfach nicht die volle Leistung der PV-Anlage ins Stromnetz geben. Oder ich kriege einen Smart Meter. Oftmals kriege ich den sowieso, weil ich noch andere Geräte drin habe und die ich brauche. Und ich kriege eine Steuerbox. Steuerbox heißt, der Netzbetreiber, mein Stromnetzbetreiber, der kann auf die Anlage zugreifen von außen und kann die im äußersten Notfall, wirklich nur im äußersten Notfall, runterdrosseln und die Einspeisung ein bisschen reduzieren für 2-3 Stunden. Danach schaltet er das wieder ab. Also da geht es nicht darum, dass man ewig Erträge verliert oder dass der Netzbetreiber einem die Anlage ganz abschaltet oder so irgendwas, sondern es geht um eine reine technische Lösung als Notfall, wenn alles andere mit dem Stromnetzregeln nicht mehr funktioniert. Dann greift diese Geschichte. Okay. Und die greift auch heute jetzt noch nicht wirklich in der Praxis, weil sie gilt ja nur für Neuanlage ab Februar. Das heißt, jetzt kommen erst die Anlagen, die diese technischen Dinge kriegen. Richtig im Griff haben wir das Ganze dann wahrscheinlich erst in 5 oder 6 Jahren, wenn es dann halt relativ viele Anlagen sind, die diese Funktionen haben. Bis dahin kommen wir sowieso noch.
Halten,
ja, aber da bin ich optimistisch. Da glaube ich dran, dass das bis dahin durchhält.
Naja, in Spanien ist ja irgendwas passiert. Also schwupps war es weg. Ne?
Spanien ist was passiert, richtig. Und man hat zu Spanien auch einen kleinen Tag später, gab es gleich die großen Fragen. Ja, war da die erneuerbare Energie dran schuld? War die Solarenergie dran schuld? Und das muss man wahrscheinlich mit einem klaren Ja beantworten. Weil zu dem Zeitpunkt, als der Ausfall in Spanien war, war die Stromerzeugung zu 60% dort aus PV. So, warum die wegfallen ist? Das Letzte, was ich als Spekulation gelesen habe, war, dass eine Umspannstation ausgefallen ist. Das hat dann nichts mit der PV zu tun. Also da müssen wir jetzt einfach noch ein paar Wochen abwarten, bis die wirklich einen Bericht habe, bis man technisch genau weiß, wo das herkam. Allein, dass man jetzt die PV schlecht macht, verstehe ich nicht. Weil die kann nicht schuld sein, dass jetzt irgendwas Größeres ausfällt. Die bringt einfach Strom. Wenn ich den nicht benötige, dann kann ich sie runterregeln. Wenn ich mehr Strom benötige und es scheint keine Sonne, dann brauche ich sowieso was anderes. PV ist ja nur so ein Baustein aus Erneuerbaren. Es wird ja immer kombiniert, möglichst mit Wind und dann vielleicht noch mit Wasserkraft, mit Biomasse, mit anderen Stromerzeugungen. Damit kann ich das dann wunderbar kombinieren. Dann habe ich auch ein stabiles System insgesamt. Also die PV wird nicht schuld sein in Zukunft an irgendwelchen größeren Blackouts.
Das ist so spannend, das Thema. Also es füllen sich ja schon Filme und Bücher mit diesem ganzen Thema Blackout und was da alles eine Rolle spielt und noch Wetter aus dem Weltall mit Solarenergie, Sonnenstürmen und alles Mögliche. Also ich finde das hochspannend. Wir haben jetzt quasi erstmal so die ganzen Entwicklungen, Gesetze, Reformen und so weiter besprochen und wo das alles herkommt. Wir gehen jetzt mal so in den Bereich Photovoltaik für, sei es jetzt Mehrfamilienhäuser, Eigenheime, sei es aber auch für Bauherren, sei es für diejenigen, die Häuser planen, entwerfen und so weiter, dass wir mal in den Bereich ja Kaufargumente und Best Practices sozusagen auch kommen. Was ist so aus deiner Sicht eigentlich der Entscheidungsgrund derzeit noch? Warum entscheiden sich Leute für eine Photovoltaik oder nicht? Weil nicht jeder hat sie ja.
Also im Prinzip gibt es da zwei große Entscheidungsgründe, sage ich jetzt mal. Der eine Grund kann sein, derjenige, der jetzt ein Haus bauen möchte zum Beispiel, wohnt in einem bestimmten Bundesland und in dem Bundesland gilt eine Solarpflicht. Wir haben das in ziemlich vielen Bundesländern schon in Deutschland, nicht in allen, aber so grob die Hälfte, hat eine irgendwie geartete Solarpflicht. Und je nachdem, wo ich jetzt wohne, wenn ich in Baden-Württemberg zum Beispiel wohne, dann falle ich mit einem Neubau von einem Eigenheim jetzt schon unter die Solarpflicht. Da falle ich auch mit einer Dachsanierung schon unter die Solarpflicht. Also wenn ich ein Dach komplett saniere in Baden-Württemberg von meinem Haus, weil das Dach marode ist, ich schmeiße es komplett runter, baue komplett ein neues Dach drauf, dann falle ich gesetzlich unter die Solarpflicht und ich muss mich mit dem Thema PV beschäftigen. Das heißt nicht, dass ich zwangsweise eine Anlage draufbauen muss. Es gibt da viele Ausnahmen, auch wenn es wirtschaftlich nicht geht, wenn das Gebäude im Wald steht zum Beispiel, dann muss ich es auch nicht machen. Also viele Ausnahmen, aber in vielen Fällen muss ich mich dann drum kümmern. Dann ist es ein Automatismus, dann gucke ich mir nach einem Angebot, wie ich die Anlage am besten aufbauen.
Die zweite
Motivation, eine PV-Anlage zu kaufen, das sind oftmals Menschen, die jetzt eben neu bauen wollen, die eine Energielösung für ihr Gebäude wollen und die dann ganz oft bei so einer strombasierten Lösung landen, was dann heißt, als Heizung nehme ich eine Wärmepumpe und als Mobilitätsvehikel nehme ich dann Elektroauto. Wenn ich sowieso nicht schon eins habe, dann vielleicht das nächste Auto wird ein E-Auto, dann brauche ich auch Strom dafür. Und wenn ich gerade mit Wärmepumpe heizen möchte und dann noch ein Elektroauto versorgen möchte und dann noch sage, ich will ja möglichst günstig Strom haben, dann führt eigentlich an einer PV-Anlage nichts vorbei. Dann brauche ich die eigene Anlage auf dem Dach, dann nutze ich das Dach möglichst groß aus für Solarmodule, produziere meinen eigenen Strom, kann in der Übergangszeit die Wärmepumpe damit betreiben kann in den Sommermonaten, wenn ich viel Strom habe, mein E-Auto mitlade. Im Winter fahre ich halt an die Ladestation. Mhm. Im Winter läuft die Wärmepumpe dann halt, wenn Schnee drauf liegt, auf dem Dach auch mit Strom aus dem Netz. Aber ich kann halt einen Großteil meines Stromes selber machen. Mhm. Und das ist ein reines Kostenargument. Mhm. Wenn ich ans E-Auto denke, bloß als Beispiel, E-Auto daheim an der Photovoltaikanlage lade, das heißt so über den Daumen weg, ich lade für einen Preis von, je nachdem wie man rechnet, 10 bis 15 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Wenn ich zu den Stadtwerken an eine Ladestation gehe, dann zahle ich 45 Cent. Wenn ich an einen Autobahnlader gehe und da den falschen Anbieter erwischt, der gerade teuer ist, dann zahle ich auch mal 89 Cent. Das ist die Preisspanne zwischendrin. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ganz viele Leute mit einem E-Auto auch schnell an eine Photovoltaikanlage denken, weil ich damit einfach unschlagbar günstig meinen Strom machen kann. Okay. Man muss sich natürlich so ein Projekt immer im Einzelfall angucken und manches Gebäude ist vielleicht nicht ganz perfekt geeignet. Aber in ganz, ganz vielen Fällen ist das eine super gute Lösung, wenn ich Neubau mit Wärmepumpe, mit E-Auto, mit Solaranlage, einfach so als Kombination. Und dann kommt ein Energiemanagement rein, also eine Elektronik, die das Ganze dann auch managt, die dann den Strom richtig verteilt, der dann automatisch gesteuert, das E-Auto beginnt zu laden, wenn die Sonne scheint. Mhm. Sowas kann ich dem Ding einprogrammieren und dann brauche ich mich als Benutzer gar nicht mehr drum kümmern. Das Auto steht in der Garage, ist an die Wallbox angestöpselt
und ladet und nur dann,
lädt einfach nur dann aus eigenem Strom, wenn ich es nachts laden will, wenn ich abends heimkomme, ist es leer, kann ich es immer einstecken und kann dem System sagen, so, jetzt brauche ich es aber nächste Morgen wieder. Ja. Also lad mir das aus Netzstrom jetzt voll bis nächste Morgen um 8, weil ich wieder weg muss. Ja. Aber wenn ich Zeit habe, wenn ich es am nächsten Tag nicht brauche, dann kann das System warten und morgens um 11, wenn genug Sonne da ist, dann wird es halt mit dem Laden anfangen. Und sowas ist eigentlich ideal. Mhm. Wirtschaftlich ideal, technisch ideal. Mhm. Ich brauche weniger Stromzukaufer. Ich bin weniger abhängig von meinem Versorger und von den Strompreisen draußen und so weiter.
Bin ich eigentlich autark, also bei einem Blackout, wenn ich eine PV-Anlage habe? Also kann ich dann noch irgendwie meinen Haushalt mit meiner Anlage betreiben oder meine Geräte? Oder brauche ich da ein ganz smartes Gerät?
Wenn man das haben möchte, muss man sich beim Kauf der PV-Anlage aktiv dafür entscheiden. Und wenn man ein Angebot einholt, muss man das auch einem Installateur unbedingt dazu sagen.
Kostet viel mehr.
Kostet ein bisschen mehr. Nee, nicht viel mehr, ein bisschen mehr. Hintergrund ist der, eine Photovoltaikanlage muss bei Stromausfall abschalten. Mhm. Also selbst wenn die Sonne toll scheint, wenn das Netz außenrum abgeschaltet wird, das sind Sicherheitsgründe von den Netzbetreibern. Mhm. Die sagen einfach, abschalten darf
nicht. Alle Mann vom Netz.
Fertig. Mhm. Wenn ich eine PV-Anlage mit Batteriespeicher habe, gilt genau das Gleiche. Ich habe zwar eigentlich meinen Batteriespeicher, aber die Anlage muss sicherheitshalber leider trotzdem vom Stromnetz getrennt werden. Wenn ich jetzt aber meinem Installateur sage, ich will einen Notstrom oder eine Ersatzstromlösung, dass ich bei Stromausfall daheim was habe, dann baut der noch ein bisschen mehr Technik ein und dann kann ich eine PV-Anlage mit Batteriespeicher nutzen, die dann bei Stromausfall vom äußeren Stromnetz abgekoppelt wird. Mhm. Und der Batteriespeicher baut dann ein eigenes Stromnetz im Haus auf.
Super, wie man entweder früher einen Generator angemacht hat. Ne,
genau, ich dann halt früher meine hat man seinen Batterie. Diesel in die Garage gestellt, hat den angeschmissen und hat dann vielleicht da eine Steckdose gehabt. Und heute hat man einen Batteriespeicher.
Toll.
Und wenn der geeignet dafür ist, wenn der richtig die Technik drin hat, dann kann ich entweder am Batteriespeicher in einer Steckdose was reinstecken. Haus ist dunkel und ich habe dort eine Steckdose, wo was geht. Das ist für die Heizung natürlich super klasse, dass die im Winter laufen kann. Mhm. Oder ich habe eine richtige volle Versorgung fürs ganze Haus.
Wow.
Da muss man sich natürlich auch überlegen, wie viel Leistung brauche ich, ne, wie viel Strom brauche ich in so einem Stromausfall. Ich würde in dem Moment jetzt nicht die zwei Kaffeemaschine und die Pommesfritteuse gleichzeitig einschalten. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Aber man kann eine Versorgung machen. Im Wohnzimmer kann ich die Beleuchtung laufen lassen, den Fernseher laufen lassen und hoffen, dass eine Stunde später der Stromausfall wieder weg ist. Ne? Mhm. Also die technische Lösung gibt es. Ich muss bloß das aktiv auch
dieses
sagen,
Thema
wenn
Batterie
ich das will.
Muss ich dann mit ansprechen. Ne? Diese
Batterie muss unbedingt dafür sein, sonst geht es nicht. Ja, genau.
Ich habe ja gerade schon ein bisschen das Thema Kosten mit einfließen lassen. Mhm. Gibt es da irgendwelche versteckten Posten, wo jetzt, ich sage mal, ich wäre jetzt auch so ein Neuling, ganz konkret in dem Thema, die es bei Angebot oder Installation immer noch gibt, die ich vielleicht gar nicht mitdenke, oder ist das inzwischen alles super transparent?
Naja, also ein Stück weit transparent ist. Wir hatten vor zig Jahren hatten wir Angebote auf dem Markt, da stand einfach drauf, PV-Anlage pauschal zu einem gewissen Preis, ne? Und keine Technik und kein gar nichts. Das war Katastrophe. Das ist glücklicherweise inzwischen weg. Angebote sind inzwischen gegliedert. Man sieht die einzelnen Komponenten drauf.
Also ich kriege keine böse Überraschung irgendwie oder kannst
normalerweise nicht. Okay. Also es gibt natürlich auch in der Branche wie in vielen anderen mal ein paar schwarze Schafe, die auch überteuerte Angebote machen oder die ein bisschen minderwertige Technik verkaufen. Das ist überall das Gleiche in allen Branchen. Wenn man aber ein Angebot sich einholt und schon mal sich einen Handwerker aussucht, der Erfahrung im PV-Bereich hat, ne, der einfach auf seiner Homepage Referenzen drauf hat, der schon seit 5 Jahren oder 10 Jahren Anlage installiert, dann weiß ich schon mal, der kann es eigentlich. Und dann macht der auch ein vernünftiges Angebot normalerweise. Dann kann er auch erklären, was da alles drinsteht. Muss man sich mit dem halt mal zusammensetzen, mal unterhalten. Was will ich jetzt genau? Ne? Will ich eine Wallbox fürs E-Auto? Will ich einen Batteriespeicher? Will ich so eine Notstromfunktion? Damit, das muss ich alles im Vorfeld mit dem Handwerker zusammen klären und dann macht er ein passendes Angebot dafür. Und dann empfehlen wir trotzdem auch bei uns von der DGS aus, möglichst mehrere Angebote einzuholen, weil wir trotz allem sehen, dass die Preise sehr unterschiedlich sind. Das ist auch, weil die Handwerker unterschiedlich kalkulieren, weil die auch unterschiedliche Menge einkaufen, unterschiedliche Preise dann bei ihren Großhändlern kriegen. Da können sich so Angebote schon, obwohl fast das Gleiche drinsteckt, doch um einige 1.000 Euro unterscheiden. Für die gleiche Anlage, fürs gleiche Haus. Und deshalb macht es eigentlich Sinn, 2, 3 Angebote zu holen, vielleicht von regionalen Fachbetrieben, die in dem Bereich Erfahrung haben, und dann die mal nebeneinander auf den Tisch zu legen. Und wenn man dann nicht weiterkommt, wenn man dann sagt, okay, jetzt habe ich 3 verschiedene Angebote und ich verstehe nicht, warum der eine das drin hat, der andere das, dann kann man zum Beispiel auch zur Verbraucherzentrale gehen, zu einem Energieberater, und kann dem die 3 Angebote auf den Tisch legen und dann kann der die miteinander vergleichen. Der hat die Fachexpertise. Der kann dann da weiterhelfen und dann vielleicht einen Tipp oder eine Empfehlung geben. Oder auch bei uns in der DGS gibt es welche regional, auch so Regionalgruppen. Da sind auch die ein oder anderen Leute bei, die in dem Bereich schon länger drin sind und die dann bei Fragen sowas beantworten können und einfach einen Tipp geben, was die aus ihrer Sicht dann machen würden.
Ja. Ja, wir sind jetzt ganz stark von denjenigen ausgegangen, die ein Eigentum besitzen, also ihr eigenes Haus planen und bauen, von denjenigen, die auch Gebäude planen und bauen. Jetzt geht es ja auch in den Bereich, sei es jetzt die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, ist ja auch so ein Thema. Da wohnen jetzt in einem Haus, was ich geplant und gebaut habe, mehrere Mietparteien und so weiter. Wie läuft das da ab? Also wo ist eigentlich, wer zahlt dann eigentlich von den Mietern welchen Anteil vom Strom? Wer profitiert von der Anlage? Regelt es dann auch wieder alles so ein Kasten irgendwo? Oder wie stelle ich mir das vor?
Zum Teil ja. Also grundsätzlich kann man sagen, im Mehrfamilienhausbereich, wenn es um solche Gebäude geht, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich Photovoltaik einsetzen kann. Die allereinfachste Möglichkeit, das ist quasi jedem zum Beispiel als Mieter überlassen, dass er so ein Steckersolargerät kauft, so ein einzelnes Solarmodul, 1 oder 2 Module an den Balkon außer ran und seinen eigenen Strom macht. Die sind jetzt nicht super effizient, diese kleinen Module. Man kann jetzt auch seine Stromrechnung damit halbieren. Das geht natürlich nicht. Das ist nur so ein bisschen klein. Im kleinen Rahmen kann ich aber schon die Stromrechnung ein Stück weit reduzieren.
Aber die lohnen sich auch schon.
Lohnen sich innerhalb von ein paar Jahren. Wirtschaftlich sind die Dinger wirklich klasse. Und ich kann sie, wenn ich ein bisschen handwerkliches Geschick habe, kann ich die selber an den Balkon schrauben. Auch da kein Handwerker dafür und so weiter.
Also da gibt es die totale individuelle Nutzung sozusagen.
Ja, das ist die Einzelnutzung. Jeder überlegt sich, ob er sowas macht. Wenn sich die Leute eher zusammenschließen, wenn man sowas gemeinsam machen möchte, also entweder zum Beispiel als WEG, als Eigentümergemeinschaft oder auch als Vermieter, ich sage, ich baue so ein Gebäude, ich will das möglichst optimiert haben für meine Bewohner da drin und ich kümmere mich um so eine Lösung, dann gibt es 2 Möglichkeiten, wie ich das mache. Das eine ist der sogenannte Mieterstrom. Der kommt aus dem EEG-Gesetz mit zusätzlicher Förderung, aber auch mit einem hohen Aufwand zur Organisation. Also der Vermieter muss da quasi einen Dienstleister einschalten, der ihm die ganze Abrechnungen macht, der mit dem Zollamt Dinge abklärt, der ganz viele Kleinigkeiten, so organisatorische, bürokratische Firlefanz macht. Deshalb ist dieser Mieterstrom in Deutschland auch die letzten Jahre praktisch nicht vom Fleck gekommen. Das ist eine ganz kleine Marktnische. Viele Leute finden das eigentlich erstmal toll von der Idee her. Ich baue eine große PV-Anlage aufs Gebäude und dann kann ich meine Mieter mit PV-Strom versorgen. Tolle Idee. Wenn sie dann sehen, was das im Detail alles bedeutet, dann drehen sie sich rum und laufen weg.
Toll, also scheitert an Bürokratie und Abrechnung.
Es ist wirklich die Bürokratie und Mietrecht.
Schade.
Und ja, das ist echt schade. Weil der Gesetzgeber das gesehen hat, hat er bei der letzten großen Änderung vom EEG, also noch vor diesem Solarspitzengesetz, diese sogenannte gemeinschaftliche Gebäudeversorgung mit in die Gesetzespakete mit reingenommen. Das ist also quasi jetzt eine zweite Möglichkeit, wie ich auch in meinem Mehrfamilienhaus Solarstrom erzeuge und verteile kann. Nur anders organisiert, einfacher gemacht, unbürokratischer gemacht. Und streng genommen hat es unser Gesetzgeber auch gar nicht irgendwie sich erdacht, sondern der hat nach Österreich geguckt. Da funktioniert das Prinzip nämlich seit ein paar Jahren schon. Also die haben einfach Copy-Paste gemacht von einem Verfahren, wie es dort läuft, und haben das bei uns in die Gesetze gegossen. Und jetzt kann man bei uns auch gemeinschaftliche Gebäudeversorgung machen. Das ist jetzt allerdings gerade erst im Kommen das Thema. weil es technisch noch nicht richtig geht, weil auch technisch noch nicht alle Punkte klar sind, die da zu klären sind. Da fehlen solche Dinge wie ein Dienstleister, der mir auch da die Abrechnung übernimmt. Also auch da habe ich zwar weniger Bürokratie.
Kann es da nicht KI helfen oder irgendwas?
Ja, im Detail sicherlich, aber ich brauche einfach mal formal einen Dienstleister als Vermieter, dem ich sagen kann, ich mache hier dieses GGV-Projekt, bitte mach mir mal ein Angebot für die Abrechnung. Und diese Angebote gibt es im Moment gerade noch nicht, weil die sich noch rumstreiten, wer an wen eigentlich welche Daten übermitteln muss am Ende vom Jahr. Es ist einfach so, dass ich bei dieser GGV das gesamte Gebäude mit Smart Mietern ausstatte, mit den elektronischen Zählern. Und weil ich ja nicht
weiß...
Das
ist die Voraussetzung.
Das ist die Voraussetzung.
Müssen alle Parteien in diesem Einwohnerhaus... es fehlt mir gerade das Wort. Du weißt mehr... WEG, wollte
in
ich sagen.
In einer WEG oder in einem Mehrfamilienhaus oder so.
Genau.
Ja,
alle
brauchen diesen Smart Meter. Man muss also entweder im Neubau das von vorneweg schon einsehen, da wird man oder ein da Planer, das wird man sowieso sein. Machen heute. Im Bestand müsste man halt die Zähleranlage entsprechend umbauen. So. Jeder braucht diesen Smart Meter. Das heißt aber, an jeder Wohnung wird viertelstündlich der Stromverbrauch gemessen. Und das sind natürlich bei einem 10-Familienhaus nachher ganz schön viele Zahlen am Ende vom Tag und am Ende vom Monat und am Ende vom Jahr. Und einer muss die irgendwie so verwurschten, dass man nachher eine Jahresabrechnung machen kann und weiß, wer hat wie viel Solarstrom gebraucht, wer hat wie viel Strom aus dem Netz bezogen, damit die ganze Abrechnung stimmt. Das ist nicht ganz trivial. Deshalb, dafür brauche ich einen Dienstleister, der kann schlanker sein wie bei Mieterstrom, der muss viel weniger machen, aber er muss halt auch wissen, was er machen muss. Und das ist im Moment noch die Krux. Ich rechne mal damit, dass wir da bis Herbst eine Lösung haben.
Ist
und
ja
das,
absehbar.
Das ist absehbar, ja, ja. Das
super.
Geht. Es ist ja immer so, entweder geht das Gesetz schneller vorwärts oder die Technik geht schneller vorwärts. Es ist nie im Gleichklang miteinander. Und da war jetzt halt mal das Gesetz wieder ein bisschen schneller. Und jetzt brauchen wir auch die Dienstleistung und die Technik brauchen wir jetzt noch. Im Laufe des nächsten, ja, ich denke mal Viertel, halben Jahres haben wir das aber. Und dann kann man so Projekte umsetzen.
Jetzt kommen wir von den Einzelhäusern über sozusagen die Mehrparteienhäuser hin zu den Quartieren und Kommunen. Welches Potenzial steckt denn da drin und ist es da schon flächendeckend auch genügend versorgt mit PV-Anlagen?
Also in den Bereichen wird nach meiner Ansicht oder nach meiner Einschätzung noch sehr wenig an PV gemacht im Moment. Der große Treiber die letzten Jahre waren tatsächlich entweder die Gewerbebetriebe, die PV gemacht haben, auf ihre Firmenhalle drauf, oder die Einfamilienhäuser in den Wohngebieten. So, die sind mit PV gut belegt. Viele Kommunen haben auch vor einigen Jahren angefangen mit PV, aber so eine richtige Durchdringung haben wir da eigentlich selten. Also vor allem, weil die Kommunen ganz viel Dachfläche haben. Die haben wahnsinnig viele Chancen, PV zu nutzen. Und meistens haben sie jetzt mal auf 3, 4 Schulen eine Anlage drauf und vielleicht noch auf dem Rathaus. Aber wenn man dann mal so eine Liste anschaut, was hat die Kommune eigentlich alles für Gebäude? Von der Kläranlage bis zum Streusalzlager, bis zu anderen kommunalen, vielleicht auch Wohnhäusern, die genutzt werden für Hausmeister oder für was weiß ich, die haben Dachflächen ohne Ende und davon ist ganz wenig mit PV belegt. Mhm. Und da erwarte ich eigentlich von den Kommunen auch so ein bisschen Vorbildfunktion und dass die mal wirklich alle ihre Dächer angucken. Sicher, es gibt Dächer, die technisch nicht vernünftig sind oder die unter den Bäumen sind oder so, da macht es keinen Sinn. Aber die, die wirklich sich eignen, die sollte man wirklich auch mit PV
belegen.
Haben
wir da so Leuchtturmstädte irgendwie in Deutschland, also die dir bekannt sind, die schon sehr gut sind und sehr weit fortgeschritten in der Hinsicht?
Man kann es schwer einschätzen, man hat die Statistik dieser Dächer halt nicht. Aber es gibt schon Kommunen, die entweder jetzt letztes Jahr zum ersten Mal mit dem Bürgermeister in der Presse waren, nach dem Motto, wir haben jetzt eine PV-Anlage, die erste am Ort. Da muss ich nach 25 Jahren EEG natürlich ein bisschen drüber schmunzeln und sagen, ihr seid ein bisschen spät dran mit dem ganzen Thema, ne? Und andere Kommunen, die tatsächlich schon den Weg gegangen sind, mir fällt jetzt was ein Beispiel ein, ein Spezialbereich, das wäre dieses, wo wir gerade beim Mieterstrom waren. Frankfurt hat da vor zig Jahren angefangen, als Stadt, gemeinsam auch mit den ortsansässigen Firmen, gemeinsam mit ortsansässigen Dienstleistern, das Thema Mieterstrom voranzubringen. Die haben mit Wohnungsbaugesellschaften riesengroße Mieterstromprojekte und bauen jedes Jahr Megawatt an Mieterstromprojekten, weil die einfach schon vor 5 Jahren gelernt haben, wie es geht.
Die und auch wissen, das mit der Abrechnung hinbekommen.
Die Abrechnung, die viele Bürokratie, da haben die sich mit, ne, die haben jetzt eigene Mitarbeiter, die das machen. Wenn ich weiß, wie es geht und wenn ich ein Computersystem habe, dann ist das jetzt nicht so schwierig, noch ein Projekt zu machen. Und deshalb fiel mir jetzt gerade Frankfurt ein, weil die einfach jetzt jedes Jahr riesen PV-Anlage zubauen. Mag andere Städte geben, die von den Megawatts mehr machen, aber nur als Beispiel. So könnte man vorgehen. Und man kann auch als Kommune einfach mal die Gebäudeliste nehmen und sagen, ich gehe die mal durch und ich mache mir einen Plan, wie ich in den nächsten Jahren ausbaue, damit ich vielleicht 2030 wirklich schon einen Großteil meiner Dächer belegt habe. Mhm. Auch das machen manche Kommunen, manche sind dann noch ein bisschen hinter dran.
Mhm. Super. Jörg, du kommst ja auch sozusagen jetzt frisch von der Intersolar, aber auch sonst bist du immer up to date mit allen Trends, mit allen Visionen, die es noch vielleicht geben kann in der Branche. Was denkst du, welche Technologie hat das Potenzial, Solar in den nächsten 5 Jahren nochmal völlig neu zu definieren oder sowas?
Also da gibt es sicherlich ein paar Themen, die man jetzt auf der Messe, auf der Intersolar in München gesehen hat, auf der großen Messe und auch die auch jetzt in nächster Zeit dann auf den Markt kommen oder die verfügbar sind. Ein großes Thema schon seit Jahren in der PV ist einfach die Effizienz und eben auch der Preis. Also je effizienter ich so ein Solarmodul bauen kann, je höher die Wirkungsgrade sind, desto günstiger ist nachher für den Endkunden halt auch der Nutzen. Und da hat man jetzt auch wieder gesehen, dass es Anbieter gibt, die inzwischen einfach ja, 24% Wirkungsgrade aus ihren Solarmodulen rausholen. Als ich mit der PV angefangen habe, da haben wir über 10% diskutiert. Also da hat sich die Branche rasant weiterentwickelt und die 24, das ist jetzt was, das wird einfach am Markt verkauft. Diese Module sind einfach da. Mhm. Da geht sicherlich die nächsten Jahre auch noch mal ein bisschen mehr nach oben.
Also der Wirkungsgrad.
Aber der Wirkungsgrad, diese Effizienz, die ist einfach da. Und je mehr ich Effizienz ich habe, desto mehr Strom hole ich halt rein mit der gleichen Anlage auf dem gleichen Dach. Also das hat halt einen echten, auch finanziellen, wirtschaftlichen Nutzen für die Leute. Ein zweites großes Thema, da kommt die Photovoltaik natürlich auch nicht drum rum, das ist das Thema KI. Wir haben vorhin gesagt, diese Kombination ist so interessant. Elektroauto, Wärmepumpe, Photovoltaik, Batteriespeicher. So, wenn ich jetzt so ein Energiemanagementsystem habe, was dieses Ding ja optimieren soll, möglichst wenig Strom beziehen, möglichst den eigenen gut nutzen im Gebäude, wenn ich da jetzt noch KI reinpacke, der dann auch noch lernt, wann habe ich denn den Stromverbrauch abends beim Fernsehgucken, normalerweise, ne? Sonntagsabends immer der Tag, immer 20.15 Uhr geht der Fernseher an, das merkt das Energiemanagement irgendwann mal und dann stellt es halt schon so viel Strom in den Stromspeicher rein, damit ich abends Fernsehen gucken kann und meinen Tatort sehen. Also das wird ein Thema sein, das wird uns die nächsten Jahre mit Sicherheit begleiten im PV-Bereich. Und es wird sicher auch dafür Sorge, dass wir noch mehr Effizienz rausholen, dass die Systeme noch wirtschaftlicher werden, dass man einfach noch mehr von seinem eigenen Dach runterholen kann und selber nutzen kann.
Mhm. Effizienz und intelligente Vernetzung, ne? Wer?
Und halt als drittes würde ich sagen, das ganze Thema Batteriespeicher. Da haben wir jetzt, ne, wir sehen diese kleinen Speicher, die man im Einfamilienhaus nehmen kann. Im Gewerbe sind die super interessant. Auch bei den Kommunen, bei den Mehrfamilienhäusern geht jetzt mehr Richtung Batteriespeicher. Mhm. Und der Gesetzgeber hat dafür gesorgt, dass man Batteriespeicher jetzt auch flexibler nutzen kann. Mhm. Ich kann jetzt, wenn es günstige Strom im Netz gibt, den vielleicht abends oder nachts in meinen Batteriespeicher reinpacken und am Vormittag dann wieder mein E-Auto davon lade oder meine Wohnung davon versorge oder sowas. Mhm. Also da gibt es jetzt gerade seit auch ein paar Monaten ganz neue Möglichkeiten, wie man auch den Speicher viel flexibler einbaut und nutzt. Und das kann wieder ein finanzieller Vorteil sein. Einer mit PV-Anlage und Speicher kommt nachher mit deutlich weniger Stromkosten aus dem Jahr, wie jemand, der das nicht hat.
Mhm. Und ich denke auch wirklich, unsere Fähigkeiten zu abstrakten Orten und Möglichkeiten, wie wir die Module auch einsetzen können. Also in der Schweiz, das SRF hat jetzt mehrfach berichtet, dass jetzt innerhalb der Schienen als Teststrecken Photovoltaik gelegt wird. Ne? Es gibt Häuserfassaden, gibt es auch in Deutschland Beispiele. Ich glaube, in Regensburg ist da gerade ein neues auch vorgestellt worden, wo die Häuserfassade nicht als Photovoltaikanlage, also du denkst nicht, dass es irgendwie Solar ist außen am Haus, sondern du guckst drauf und denkst nur, Mensch, ist das architektonisch schön und vielleicht erkennst noch, der Balkon ist dunkel und denkst, das sind bestimmt die Module, die Solarmodule. Nee, es ist einfach dann heller und angepasster an die Farbe, an das Gesamtkonzept des Gebäudes und auch das ganze Thema, dass auf Flachdächern die vertikalen Einheiten aufgestellt werden können, die sich teilweise auch mitdrehen und sowas. Ne? Also es gibt da ja eigentlich rein von der, ich sag mal, Entwicklung, Technik keinerlei Beschränkungen. Ne?
Nee, und da gibt es auch die letzten Jahre gab es ganz viele Entwicklungen, ganz viele Ideen, die man jetzt zum Teil auch mal ausprobiert und die sich zum Teil am Markt auch deutlich durchsetzen. Ich sag mal, dieses Agri-PV-Thema. Agri-PV ist eine Kombination Landwirtschaft und Photovoltaik, dass auf dem Acker praktisch senkrechte Solarmodule hingestellt werden in großen Abständen, sodass ich zwischendrin mit dem Traktor durchfahren kann und meine Landwirtschaft mache und trotzdem gleichzeitig Strom erzeuge. Mhm. Oder bei einem Carport, diese Lösungen, die es für den Gebäudebereich gibt, Carport-Lösungen, wo das Dach vom Carport aus Photovoltaik besteht. Ich nutze diesen Carport einfach zum Autoparken drunter. Im Sommer und im Winter macht das einfach Sinn. Mhm. Aber ich erzeuge sogar meinen eigenen Strom drauf, ja. Doppelnutzung. Da gibt es wahnsinnig viele Lösungen und das wird alles auch nur bei uns in Europa in die Umsetzung gebracht und ausprobiert und mit Demoprojekten getestet und wirklich auch bewiesen, dass es funktioniert. Wir haben an der A81 Richtung Bodensee runter auch so ein ganz kleines Stückchen, das sind nur ein paar Meter, wo man mal so eine Überdachung von einer Autobahn ausprobiert im Moment mit PV. Warum macht man nicht PV auf Autobahnen oben drüber? Mhm. Riesenaufwand, das ist jetzt sicherlich nicht die Glanzlösung. Aber man experimentiert mal, man probiert es einfach mal aus. Wenn es der Knaller wird, dann ist gut. Wenn nicht, probieren wir wieder woanders was aus. Mhm. Das ist dann wieder der deutsche Tüftlergeist, dass man doch irgendwie das Beste rausholen will. Und da sind eben auch ganz viele Leute bei uns in der Branche dabei, mhm. an der Entwicklung mhm. mitzumachen.
Jörg, ganz kurze Frage- und Antwort-Check sozusagen zum Thema Mythen und Fakten zur Solarenergie. Erster Mythos oder ist es ein Fakt? PV-Anlagen lohnen sich nur im Süden.
Das ist wirklich ein Mythos. Also man kann Photovoltaikanlagen überall einsetzen. Wir sehen es an vielen Ländern, die auch im Norden oben Photovoltaik machen. Nicht jetzt Norddeutschland nur, sondern auch in Dänemark, in Norwegen, in Schweden gibt es Photovoltaikanlagen. Also funktionieren tut das schlichtweg überall. Ich brauche auch kein südausgerichtetes Dach. Das ist auch so ein Mythos. Man kann nur mit einem perfekten Dach Solarstrom erzeugen. Nein, ein ganz großer Teil der Dachflächen sind für PV geeignet. Ob die nach Osten schauen, nach Südosten, nach Südwesten oder sonst wohin. Da kann man in ganz vielen Fällen PV sinnvoll nutzen.
Alle Dächer sind ja bereits voll. Hast du da einen Gegenbeweis?
Ein Beweis nicht, aber Professor Quaschning von der HTW in Berlin, der hat Zahlen dazu vorletztes Jahr mal ermittelt und der sagt, 10% der Dachflächen in Deutschland haben schon eine Solaranlage drauf, 90% davon noch nicht.
Sind überhaupt nicht voll, okay.
Genau.
Recycling von Modulen ist ein Müllproblem. Was sagt da die Datenlage?
Das ist kein Müllproblem. Denn Solarmodule können schlichtweg recycelt werden. Solarmodule werden, wenn sie kaputt sind, bei Recyclinghöfen und bei Gewerbebetrieben eingesammelt. Die gehen dann zu entsprechenden Recyclern und werden dort wieder zerlegt. Da ist ein Alurahmen außenrum, das Alu kann ich wieder nehmen. Da ist eine Glasscheibe drin, die kann recycelt werden, wieder zu Glas. Und ich habe dann noch Solarzelle drin. Und da hat man auch schon vor 5 oder 8 Jahren zum ersten Mal bewiesen, dass man aus alten Solarzellen durch chemische Behandlung, durch Reinige und so weiter, neue Solarzellen machen kann. Also das Zeug fliegt nicht auf die Deponie, sondern wird separat eingesammelt, geht zu Recyclingbetrieben und wird dann wieder im Idealfall sogar zu neuen Solarmodulen verarbeitet.
Okay, also auch mit der CO2-Bilanz kein Problem.
Kein Problem, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, die einfach sagen, das ist auch so ein alter Mythos, ja, man braucht ja viel mehr Herstellungsenergie für so ein Modul, wie das überhaupt in seiner Lebensdauer rausholt. Und das Gegenteil ist heute Fall. Wir haben heute sogenannte Energierücklaufzeiten von ungefähr 2 bis 3 Jahren für ein Modul, das in Europa gebaut worden ist. Sprich, wenn so ein Modul auf ein deutsches Dach kommt, dann braucht es die ersten 2 Jahre Stromerzeugung gedanklich, um die Herstellungsenergie wieder rauszuholen. Das Modul hat aber vom Hersteller typischerweise 25 bis 30 Jahre Garantie, dass es funktioniert. Also eindeutig umwelttechnisch eine ganz, ganz positive Bilanz für die Solarenergie.
Mhm. Und wir kommen noch zu einem Geburtstag. Nicht Jörg hat Geburtstag oder ich, sondern die DGS, die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, die wird schon 50. Zum ersten herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und zum zweiten, worauf bist du stolz innerhalb deiner Arbeit als Experte, als Berater überhaupt in diesem ganzen Verbund? Und was lässt da dein Herz höher schlagen?
Naja, zum einen, dass wir überhaupt 50 Jahre alt geworden sind, dass wir immer noch Steigerungen haben. Wir haben immer noch mehr Mitglieder, die bei uns mitmachen wollen. Das ist ein schönes Gefühl, also die Unterstützung insgesamt. Wir sehen uns im Verband als Netzwerk. Also ich bin jetzt einer der PV-Experten im Verband, gibt aber noch ganz viele andere auch. Und es gibt einfach ganz viele Leute, die man bei Spezialfragen dann fragen kann. Wir sehen uns als Netzwerk und wenn einer irgendwo nicht weiterkommt mit einem bestimmten Thema, dann findet man irgendjemand bei uns im Verband, der das schon mal gehabt hat, das Problem, und der dafür die Lösung weiß. Also das ist ein tolles Gefühl, da was zu machen. Und was wir auch bei der DGS machen, sind so Dinge wie Schulungen, Weiterbildungen. Und wenn man da dann am Ende des Jahres sieht, wie viele Leute waren bei den Webinaren dabei, wie viele waren in unseren Solarschulkursen, haben sich da weitergebildet als Elektriker oder als Handwerker, dann kann man auch stolz drauf sein, weil dann hat man wieder so einen kleinen Baustein für die Energiewende gemacht. Und wir brauchen die nächsten Jahre weiter Zubau, wir brauchen Fachkräfte, die kommen ja nicht vom Himmel gefallen. Und da helfen wir einfach so ein Stück weit mit, diese Energiewende in dem Bereich weiterzumachen. Und das freut mich dann auch ganz persönlich.
Das sind auch schöne Aussichten.
Ja.
Und jetzt die allerletzte Frage für heute. Warum ist vielleicht gerade jetzt der beste Zeitpunkt, um in Sonnenenergie zu investieren?
Also natürlich immer so die spannende Frage, ist der beste Zeitpunkt,
ist nicht der beste Zeitpunkt? Also sozusagen auf die allgemeine Lage. Ich würde sagen, mittendrin so ein bisschen gerade, oder?
Wir stehen so ein bisschen in so einer Verunsicherungsphase, auch in der Photovoltaik. Das geht aber ganz vielen anderen Branchen ja genauso. Wir sind so ein bisschen Spielball Weltpolitik. Wir haben andere Weltprobleme um uns rum.
Die Baubranche.
Auch die Baubranche hat ihre eigenen Probleme und da bleibt die PV dann auch nicht davon verschont. Aber man kann grundsätzlich mal sagen, wer sich für eine PV-Anlage interessiert, der hat im Moment den Vorteil, dass der Markt eher ein bisschen zurückhaltend ist, also nicht mehr ganz so boomend und ganz so krachend wie vor ein, zwei Jahren. Das heißt aber im Umkehrschluss, man kriegt günstige Preise, man kriegt auch einen Handwerker, mit dem man sich mal eine Stunde zusammensetzen kann für ein Beratungsgespräch. Das ging vor zwei Jahren einfach nicht. Da waren die alle voll beschäftigt, man hat gar keine Angebote gekriegt zum Teil. Also man kann sich das vernünftig holen, man kriegt im Moment vernünftige Preise, man kriegt die Anlage in einer vernünftigen Zeit auch aufs Dach gebaut. Ich hatte letztes Jahr mit Installateuren gesprochen, die haben ihren Kunden gesagt, wenn ihr jetzt eine Anlage bestellt, dann müsst ihr ein Jahr warten, bis die kommt. Mhm. Die Leute sind ja wahnsinnig geworden, das ist ja klar. Mhm. Und heute geht es jetzt im Bereich von Wochen bis vielleicht zwei Monate oder sowas, aber in einem überschaubaren Zeitraum habe ich dann auch wirklich, was ich will und dann funktioniert es und dann habe ich meinen eigenen Strom. Mhm. Also aus der Richtung denke ich schon, dass jetzt ein guter Moment ist. Und es ist vielleicht auch jetzt ein guter Moment, weil wir jetzt natürlich auch nicht ganz genau wissen, wie es in Zukunft weitergeht mit der politischen Situation. Wir haben jetzt das EEG, wir haben die Förderung, wir haben das Solarspitzengesetz. Daran wird sich auch wieder was ändern. Sehr sicher wird sich da was ändern, egal in welche Richtung. Wir sehen von der neuen Regierung jetzt halt im Moment, dass sie auch den Fokus auf alte Energien wieder setzt, dass jetzt plötzlich wieder Gaskraftwerke gebaut werden sollen. Stichwort Versorgungssicherheit und so. Vielleicht braucht man die, kann ich schlecht einschätzen, aber das ist natürlich was, was jetzt nicht unbedingt pro Photovoltaik.
Wir reden hier über die Zukunft und wir sind hier total nachhaltig und kreislauffähig und insofern sind wir total überzeugt, dass die erneuerbaren Energien wirklich weiter vorangehen müssen. Ja. Fertig aus.
Stehe ich auch voll dazu zu der Aussage. Gar kein Thema. Ich zweifle auch nicht dran, dass es weitergeht. Aber ich denke schon, es könnte auch sein, dass sich im nächsten, im übernächsten Jahr die Rahmenbedingungen wieder ein bisschen verschlechtern für die Photovoltaik, weil der Staat dann doch andere Prioritäten setzt oder sonst was. Ich mache mir jetzt gerade noch keine Sorgen, so für die nächste Zeit, für die nächsten Monate, weil wir jetzt erstmal ein neues Parlament haben. Wir brauchen erstmal Leute, die sich da auch auskennen im Energiebereich. Die müssen überhaupt erstmal rankommen, neue Gesetze zu machen. Also da wird jetzt nichts hoppla hopp passieren. Glaube ich nicht. Aber langfristig könnte es halt schon sein, dass sich das wieder ein bisschen verschiebt. Drum, wer sich dafür interessiert, der kann durchaus jetzt schon einsteigen und dann einfach ab in ein, zwei Monaten mit der eigenen Anlage auf dem Dach sich freuen, wenn draußen die Sonne scheint.
Jörg, vielen, vielen herzlichen Dank für deine ganzen Antworten zu diesem Special hier zur Entwicklung der Solarenergie in Deutschland. Ich glaube, wir haben einen super umfassenden Überblick jetzt auch mal gegeben über die ganzen Aspekte und Punkte. Wenn es euch interessiert, wenn euch hier was irgendwie angeregt hat, gefallen hat oder ihr weitere Anregungen geben möchtet, dann kommentiert gerne. Natürlich, unser Podcast ist auch auf YouTube, aber auch bei Apple und Spotify. Und über die Webseite Klimahaus Deutschland findet ihr auch meinen Kontakt und könnt gerne schreiben. Also wir freuen uns auf jeden Fall über die Kommentarspalte, über Instagram, über YouTube und über eure Rückmeldung. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Jörg Sutter von der DGS zum Thema Solarenergie.
Gern.